2:0.
Auf geht's.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Jawohl, da sind wir und da sind wir auch wieder zu zweit. Nina Potzel, mein Name, und mir virtuell gegenüber sitzt die wunderbare Miriam Sinno. Hi!
Einen wunderschönen guten Tag, da haben wir es wieder geschafft, zueinander gefunden. Es wurde wieder Zeit, nachdem du ja eine sehr interessante Folge gedreht hattest, eine Interviewfolge, so wie wir es versprochen haben, dass die irgendwie so alle 2 Wochen ungefähr in dem Rhythmus auch erscheinen, sind wir jetzt wieder zurück. Und ich würde meinen, wir haben einiges zu besprechen. Es gibt ein paar Themen. Lass uns nicht viel Zeit verlieren.
Wirklich nicht, ihr Lieben. Ey, es ist wirklich so viel passiert. Ich glaube, wir könnten allein eine komplette Stunde füllen mit News und 2 Stunden irgendwie den Spieltag zu besprechen. Deswegen, du sagst es richtig, wir haben Bundesliga, Champions League Quali, Champions League Auslosung, einige Abschiede, Neuigkeiten, die einiges auf den Kopf stellen könnten. Aber als erstes natürlich.
Das war der Spieltag.
Ging direkt schon los am Mittwoch für Wolfsburg in der Champions League Qualifikation. Da sind sie weiter, also jetzt auch richtig in der Champions League mit dabei. 5:0 haben sie gegen die Fiorentina da gemacht, insgesamt 12:0. Also das war relativ easy. In der Gruppenphase sind sie dann in der Gruppe A mit Galatasaray und Lyon und Roma. Und die Bayern in der Gruppe C mit Arsenal, Juve und Vålerenga. Da geht's dann tatsächlich schon am 8. Oktober los. Also ist dann auch schon bald in einer Woche, ziemlich genau in einer Woche, ne?
Ja, dann geht's wieder los mit der Königsklasse. Ist doch schön. Und man wollte ja irgendwie auch meinen, dass die Wölfinnen aus diesem insgesamt 12:0 sehr gestärkt in so einen Bundesligaspieltag starten.
Ja, war dann ein bisschen anders. Am Sonntag ist es dann nämlich weitergegangen für die Wölfinnen eben mit dem 4. Spieltag in der Bundesliga. Und den schauen wir uns doch jetzt mal an.
Im Fokus.
Gegen Eintracht Frankfurt ist es da gegangen. Und Miri, sagen wir es mal so, es war relativ deutlich. Frankfurt gewinnt nämlich gegen Wolfsburg mit
3:0.
Laura Freigang haben wir uns da mal eingeladen.
3:0.
Nein, Spaß, das ist vom Instagram-Kanal von Eintracht Frankfurt, die sich da richtig schön gefeiert haben und, wie ich finde, zu Recht.
Auf jeden Fall zu Recht. Es ist wirklich crazy, was abgelaufen ist. Erstmal eine schöne Zuschauerzahl, finde ich. 4.800 Leute ungefähr haben sich diese Partie gegeben im Frankfurter Brentano-Bad. Und Nico Anautis hat es irgendwie kaum für nötig gehalten, seine Startelf groß zu verändern. Aber er hat Nicole Anyomi reinrotiert für Chiba. Und ja, die sollte im Endeffekt auch eine entscheidende Spielerin werden. Denn kurz vor der Halbzeit kam es dann schon zum 1:0. Anyomi quasi hat abgezogen im Strafraum. Marina Hegering wehrt mit dem Arm ab. Es war ein relativ deutlicher Elfmeter, sagen die einen. Ich bin da manchmal so ein bisschen zwiegespalten, inwiefern du aus naher Distanz angeschossen werden kannst. Aber okay. Im Endeffekt hat Sarah Dorsun dann die Nerven behalten, den Elfmeter verwandelt. Es ging also mit 1:0 in die Pause und nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff fiel dann auch schon das 2:0 und es war mal wieder Nicole Anyomi, die verwandelt hat, nachdem aber auch Wolfsburg einfach im eigenen Strafraum den Ball komplett vertändelt hat. Und dann hast du da jemanden wie Laura Freigang, der das natürlich ausnutzt, dementsprechend den Pass auf Anyomi und das Ding eben verwertet. Das 3:0 dann 13 Minuten später. Der SGE kombiniert sich wirklich richtig schön durch die Wolfsburger Hintermannschaft. Anyomi kann gefühlt ohne Einfluss der Gegnerin in Ruhe verwandeln. Und dementsprechend wird dieses Spiel klar und deutlich gewonnen von den Frankfurterinnen. Man darf dazu auch noch sagen, Nina, die haben irgendwie alles gemacht, was Wolfsburg gefehlt hat, oder?
Aber total, ey, ich war so begeistert. Ich habe hier in meiner Wohnung gesessen und wirklich, ey, die ganze Zeit nur den Mund offen gehabt, weil ich so begeistert war von Frankfurt. Die waren an ihren Gegenspielerinnen dran. Die waren auch füreinander immer da. Also wenn da mal ein Ballverlust war oder sowas, da waren dahinter direkt 2 Mitspielerinnen, die den wieder zurückgeholt haben. Die haben die Wolfsburgerinnen gedoppelt wie nix. Die hatten eine unfassbar gute Raumaufteilung auch. Die hatten Tempo mit dabei. Und all das hat wirklich Wolfsburg gefehlt. Also die waren meilenweit weg von den Gegenspielerinnen. Also bei dem einen Anjumi-Tor, ich glaube, das war das 3:0, genau. Dann, da gab es so ein, also wirklich so ein krasses Bild, wo, ich glaube, Reutler war das, über links geht und dann den Ball eben auf Anjumi spielt, die das auch noch selber eingeleitet hatte. Und dann hast du so ein Standbild quasi, wo du wirklich wie klassisch dieses Rondell im Training hast. 4 Wolfsburgerinnen und in der Mitte Anjumi. Und da waren eben 4 Wolfsburgerinnen und noch 2 anderswo. Und die waren aber so weit weg von Anjumi. Die hatte so viel Platz und kann da in aller Seelenruhe abziehen und ihr Ding machen. Und das war halt fast überall so. Also, dass da wirklich mal auch in die Zweikämpfe wirklich intensiv gegangen worden wäre oder sowas. Fehlanzeige bei Wolfsburg. Stattdessen eben die Frankfurterinnen, die dann erst eben sehr dominant spielen, unfassbar stark pressen. Das ist auch eine Sache gewesen, die bei Wolfsburg überhaupt nicht da war. Die sind so hoch angelaufen, haben so viel Stress gemacht und selber voll gut kombiniert. Dann in der zweiten Hälfte haben sie sich so ein bisschen umgestellt aufs Konterspiel. Aber auch das lief 1A, weil sie auch in der Defensive unfassbar stabil gestanden haben.
Also auch für Taktikliebhaber im Endeffekt in diesem Spiel extrem viel dabei. Bevor wir gleich nochmal genauer auf Wolfsburg eingehen, die man gefühlt irgendwie nicht wiedererkannt hat im Vergleich zum Champions League Quali-Spiel davor, lass uns über Nicole Anjumi sprechen. Sie ist 24 Jahre jung. Es ist jetzt ihr 2. Doppelpack in dieser noch sehr jungen Saison. Denn das hat sie davor gegen Turbine auch schon geschafft. Klar, das Spiel ging sehr hoch aus und so. Aber trotzdem musst du das erstmal eben auf die Bühne bringen. Gebürtige Krefelderin, die irgendwie so ein bisschen ihre Time to Shine jetzt gerade hat, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, inwiefern du meinst, dass sie auch aktuell den Unterschied macht. Also Nico Anautis hat sich eben ja auch ganz offensiv dazu entschieden, sie starten zu lassen. Startelfdebüt war es in dieser Saison in dem Fall auch. Ein wichtiger Schritt von ihm, oder?
Finde ich total, und das finde ich eben auch so interessant, dass das eben ihr Startelfdebüt gewesen ist und wir trotzdem darüber reden, was für einen Impact sie auf dieses Frankfurter Spiel hat. Und ich persönlich freue mich total, ich habe in der letzten Saison schon immer gesagt, so, ja, da muss jetzt auch irgendwie mal der nächste Schritt kommen, und letzte Saison waren noch so ein paar Momente, wo sie sich dann manchmal auch falsch entschieden hat, und natürlich passiert das auch immer noch, ich meine, sind ja auch Fußballspielerinnen, sind auch nur Menschen, so, da macht man mal Fehler.
Ist das so? Entscheidungen.
Habe ich gehört. Da macht man mal Fehler, auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr noch mal ein bisschen besser läuft. Müssen wir natürlich aber auch mit dazu sagen, wir haben auch in den letzten Wochen und bei den letzten Spieltagen immer mal wieder gesagt, ja, da kann auch gerade, was das Toreschießen angeht, noch mal ein bisschen mehr kommen bei Frankfurt. Aber ja, also Nicole Anjumi finde ich wirklich gerade auch so, wie sie zusammen funktioniert, eben mit einer Laura Freigang, wie die sich da bedienen auch. Und es ist halt wirklich dieses Ding, bei Wolfsburg greift irgendwie gerade gefühlt nichts ineinander und bei Frankfurt ein Rädchen greift ins nächste. Ich bin mal gespannt, wie sie das, um schon mal so ein kleines bisschen weiter rauszugucken, wie sie das dann halt weiter ummünzen in der weiteren Saison, oder ob das halt wirklich einfach nur jetzt so ein Ding war, dass sie sich so gut eingestellt haben gegen Wolfsburg und einfach sehr, sehr gut vorbereitet haben und ganz genau wussten, okay, das ist unsere Time to Shine, da müssen wir jetzt voll da sein, und das waren sie, und eben Nicole Anjumi, die auch Tempo mitbringt und mittlerweile eben auch so eine Eiskälte, wie man so schön sagt, vorm Tor und am Ball. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Und nur mal ganz kurz, du hast die Offensive angesprochen. Also sie haben die 2. jetzt gerade in der Liga mit 13 Toren, die sie geschossen haben. Sogar die beste Defensive, weil sie haben nur 2 Gegentore zugelassen. Das mal so. Und von den 13 Toren sind 9 in den letzten 2 Spielen geschossen worden. Also es ist jetzt nicht ganz so übel. Aber ich verstehe trotzdem, das gibt einen gewissen Anspruch, den eben auch die Damen einfach bei sich hatten. Und den jetzt aber relativ gut ummünzen, hat man aktuell das Gefühl. Es geht natürlich noch, es gibt noch ein paar mehr Spieltage, sagen wir es so. Aber neben dem DFB-Pokal hast du aber sonst auch nichts, ne? Also das ist auch schon mal nicht schlecht zu wissen, so doof es ist und so schade es ist, nicht in der Königsklasse zu spielen, dass diese Doppelbelastung oder dann in dem Fall Dreifachbelastung diese Saison nicht stattfindet. Das hört sich ja immer so doof an, aber konzentriert euch dann eben auf das, was ihr habt, die 2 Wettkämpfe, und los geht's. So.
Ja, voll. Ich habe es bei Magenta gesehen. Ich glaube, Gary Pauband hat da kommentiert. Der hatte eben auch gesagt, so, ey, gebe ich ihm recht, so wie Frankfurt jetzt gerade spielt gegen Wolfsburg, ist es so schade, dass wir die nicht in der Champions League sehen.
Klar.
Auf der anderen Seite stelle ich mir dann halt auch die Frage, würden sie so gegen Wolfsburg spielen, wenn sie eben diese Dreifachbelastung dann halt hätten? Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ist wirklich gut, dass sie da die Zeit dann auch hatten, sich so genau vorzubereiten gegen Wolfsburg. Und ich glaube, dass es wirklich daran gelegen hat, die haben einfach, also das 1A sich vorbereitet, genau die Schwächen Wolfsburgs ausgenutzt und richtig, richtig Stress gemacht. Das war, ja, sehr begeisternd, sagen wir es mal so.
Dann lass uns mal kurz nochmal auf die Wölfinnen schauen. Du hast es angesprochen, haben irgendwie genau das Gegenteil von dem getan, was die Frankfurterinnen da auf dem Platz gezeigt haben, haben sehr viele Räume geboten, irgendwie wenig Intensität in den Zweikämpfen. Marina Hegering hat nach dem Spiel gesagt, was ich irgendwie ganz bezeichnend fand, jeder hat irgendwie für sich gekämpft, aber wir haben es zusammen nicht hinbekommen. Das ist ja auch schon mal eine sehr deutliche Aussage.
100%.
Ja, und sie hatten am Ende sogar mehr Ballbesitz. Davon abgesehen, dass Ballbesitz keine Spiele entscheidet, das wissen wir alle schon lange. Aber Frankfurter war einfach sehr effizient, das muss man dazu auch noch sagen. Und ich habe mich selbst gefragt, wie kann so ein krasses Gefälle eigentlich innerhalb von wenigen Tagen stattfinden? Hab mir also gestern vor allem nochmal die Tore gegen Florenz angeschaut. Man muss dazu sagen, das ganze Spiel hatte was von einem Klassenunterschied, die beiden Mannschaften, weil die Fiorentiner wiederum den Wolfsburgerinnen so viele Räume geboten haben. Da sind einfach schöne Hackentore entstanden, als hättest du keine Gegenspielerin zum Beispiel. Dass die Abwehr der Italienerin zum Teil vogelwild irgendwie so. Und die konnten sich dadurch kombinieren, die Mädels von Tommy Stroth. Deshalb so richtig, also ich kann es mir halt einfach nur mit einer sehr guten Vorbereitung der Frankfurterinnen erklären, weil auch beim Thema Rotation, die Tommy Stroth da hat stattfinden lassen, das sollte eigentlich kein Problem sein für so eine Profimannschaft, wie die Mädels das von Wolfsburg sind.
Ja, voll. Aber da war es eben genau das, was Hegering gesagt hat. So, die haben alle für sich alleine gekämpft und irgendwie, das hat nicht richtig zusammen funktioniert. Also auch eine Behrenstein, die war wieder so ein bisschen lost. Eine Pop hat man viel zu selten in den eben für sie so wichtigen.
Kaum wahrgenommen.
Ja, also A, überhaupt kaum wahrgenommen und B, dann also noch seltener wirklich in genau die Situation gebracht worden, wo sie eben so stark ist. Dann gab es auch eine Situation, so nach 20 Minuten oder was, wo wir halt noch so in dieser Phase waren, wo Frankfurt eben extrem hochgepresst hat. Da wollte Wolfsburg das Spiel aufbauen, ziemlich flach und sehr tief eben. Also es war so auf Höhe der 5-Meter-Linie oder was, auf der rechten Seite von denen aus, glaube ich. Und Pop, allein, dass sie da hinten war, so, Pop will das Spiel verlagern von der rechten auf die linke Seite. Schießt den Ball rüber, der geht ins Aus und Frankfurt kriegt eine Ecke. Mhm. Also das finde ich so irre auch, wie der Druck eben ausgebaut ist und was auch Pop offensichtlich da fabriziert hat, was man so jetzt auch nicht unbedingt von ihr kennt. Auf der anderen Seite, ne, eine Marina Hegering müssen wir da auch nochmal herausheben. Die hat dann schon echt einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also sie hat in der 10. Minute schon einmal auf der Linie pariert.
Ja.
So, also das pariert, sage ich, und zwar wirklich.
Ja,
das war richtig krass. Und die hat da Meter gemacht und so, also keine Frage, da hat was dahinter geschickt. Und es gab auch immer mal wieder Phasen, wo Wolfsburg Druck gemacht hat, wo man so gemerkt hat, ah, jetzt kommen sie ein bisschen besser rein ins Spiel. War dann relativ schnell durch. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Wechsel von Tommy Stroth irgendwie was gemacht haben?
Ja, nicht so wirklich. Du hast auch letztens noch mal so schön gesagt, dass auch Tommy Stroths Ausstrahlung an der Seitenlinie so ein bisschen schwierig war die ganze Zeit. Aber andererseits, also gut, ich meine, im Endeffekt, wenn du schon irgendwie in Rückstand gerätst und dann versuchst noch mal etwas irgendwie zu verändern, ich finde sowas eh immer voll schwierig, quasi im Spiel dann durch Wechsel wirklich neuen Wind reinzubekommen. Das probierst du immer. Aber es muss dann halt auch fruchten. Und ich weiß nicht, inwiefern die Mädels einfach auch so ein bisschen geplättet waren davon, wenn du irgendwie vor allem direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit in 0-2 gerätst. Also das ist ja einfach der klassische Matchplan, den du dir vielleicht 3 Minuten vorher nochmal aktualisiert hast und nochmal zurück ins Gedächtnis gerufen hast. Ist dann plötzlich wieder irgendwie im Arsch, sage ich mal genauso, wie es ist. Also ja, ich finde, Jons dort hier zu bringen rund um die 60. ist immer stark, weil ich finde, das ist irgendwie so ein Wirbelwind, der wirklich einen Unterschied machen kann und generell dazu auch noch eine sehr dominante Person auf dem Platz ist.
Ja, absolut.
Aber ja, sollte diesmal halt nicht fruchten.
Nee, absolut nicht. Die hat so ja ein bisschen noch was mit reingebracht, aber ansonsten, das war richtig bitter von Wolfsburg. Aber wir hatten das auch schon mal noch krasser. Also vor ungefähr anderthalb Jahren, da hat die SGE mal 4-0 gewonnen. Mhm. Auch da an Jomi und Freigang an 3 Toren beteiligt. Und Sjokinuskin hat da das 1. Tor gemacht. Gut, dann setzen wir da erstmal einen Haken hinter die Partie, die uns sehr begeistert hat, und widmen uns einer Geschichte, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen und auch an dieser Stelle sprechen müssen.
Die Story des Spieltags.
Die eine Spielerin, die auf dem Feld gegen Frankfurt irgendwie kaum in Erscheinung getreten ist. Wer weiß, was ihr so im Kopf geschwirrt ist. Alexandra Popp, sie hat am vergangenen Montag für uns gestern ihren Rücktritt verkündet aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Irgendwie für mich immer noch ein bisschen unwirklich, weil Alex Popp zum Frauenfußball gehört, wie, weiß ich nicht.
Ball zum Fußball.
So, genau. Kurz zu den Fakten. 144 Länderspiele hat sie auf dem Konto. Nummer 145 wird noch dazukommen, mal nebenbei. Aber mit allein dieser Anzahl an Spielen ist sie auf Platz 9 der Rekordnationalspielerin. Sie hat ihren ersten Einsatz 2010 im Alter von 18 Jahren, hat dabei 67 Tore insgesamt geschossen und liegt damit hinter Birgit Prinz und Heidi Mohr auf Rang 3 der ewigen Torjägerinnenlisten. Und dass jetzt Schluss ist nach insgesamt 14 Jahren in der A-Nationalmannschaft, das hat sie folgendermaßen begründet.
Das Feuer, welches vor 18 Jahren in mir entfacht und von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist nun fast ausgebrannt. Mir war immer wichtig, dass diese einschneidende Entscheidung selbst zu treffen, ich alleine aus meinem Inneren. Weder mein Körper, der eine tickende Zeitbombe ist, oder noch irgendeine andere Person sollten mir zuvorkommen. Bevor das Feuer ganz erloschen ist, denn dann wäre es, um ehrlich zu sein, noch zu spät, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen.
Ja, der richtige Zeitpunkt. Und das finde ich sehr stark, eben das so eben auch zu erklären, sehr genau zu erklären, weil das ja absolut keine leichte Entscheidung ist. Und weil du auch meintest, irgendwie, was ihr wohl im Kopf vorgeht. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich schon in den letzten Monaten und Wochen schon immer in ihrem Kopf gewesen sein. Und Thema Zeitpunkt aber auch, ich finde es super, super schade. Es ist quasi ihr ein bisschen vorweggenommen worden, diese Entscheidung wirklich selber auch zu verkünden. Denn am Montagvormittag hatten das schon einige Medien quasi vorliegen und haben da schon so gesagt, hey, passt auf, das könnte jetzt bald kommen. Und dann musste sie quasi, glaube ich, noch ein bisschen schneller nachziehen. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber trotzdem, ja, eine Alex Popp, die dann aufhören wird. Es ist irgendwie auch noch ein bisschen ja unwirklich, wie du auch schon gesagt hast. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde das auch okay. Denn sie kann nun mal einfach nicht ewig spielen. Das ist so. Man kann nicht Ewigkeiten auf dem Fußballplatz stehen. Und damit dieses Team sich weiterentwickeln kann, gerade eben auch mit dem neuen Trainerteam, glaube ich, muss dann eben auch eine Figur wie eine Alex Popp ein bisschen Platz machen. Weil ich habe das schon auch öfter gesagt, es hat sich oftmals in den letzten Jahren so angefühlt, dass so eine Stimmung war nach dem Motto, ja, Poppy wird's schon richten. Und das macht sie dann halt auch. Aber wie gesagt, da kannst du dich ja nicht drauf verlassen. Weil wenn sie dann mal verletzt ist, wenn sie dann eben aufhört, was ist dann? Wie wollen wir dann spielen? Wie sollen dann Tore erzielt werden? Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, sich auf so eine Person nur zu verlassen. Und deswegen finde ich das völlig okay, bevor wir irgendwann drüber reden müssten, boah, die hätte mal lieber früher aufhören sollen. Finde ich das absolut richtig, jetzt wo alle ihr quasi hinterher weinen, völlig zu Recht, den Schlussstrich zu ziehen. Das finde ich eine absolut gute Entscheidung. Wie siehst du das?
Also ich will gar nicht wissen, wie groß die Last auf ihren Schultern wirklich auch jedes Mal war. Das sehe ich genauso wie du. Und gerade wenn du eine Spielerin bist, die quasi Spiele entscheiden kann und das irgendwie auch dann irgendwann weiß, das ist natürlich, da hast du gefühlt eine richtig schwere Weste an, wenn du aufs Feld gehst. Das Gute ist aber, sie hatte immer so starke Nerven und einfach so eine Dominanz auf dem Platz, dass du das Gefühl hattest, sie nimmt sich dieser Rolle einfach so gerne an und genießt es einfach auch, die Anführerin eines Teams zu sein. Und genau das hat es gebraucht in dieser Nationalmannschaft. Gleichzeitig bin ich vollkommen bei dir zu sagen, so vor allem, geil, dass du es selbst entschieden hast, dich nicht von anderen hast irgendwie belabern lassen.
Und nach Verletzung?
Dass, Richtig, genau. Sowas eben kann ja auch passieren, dass du dazu gezwungen wirst zu diesem Schritt. Sie selbst hat sich dazu entschieden und hat einfach auf ihr Bauchgefühl gehört. Das hat sie ja selbst so deutlich gesagt. Sie wollte eben nicht von anderen beeinflusst werden, hat aber auch eben erzählt in diesem Statement, dass es tränenreiche Wochen waren, also keine leichte Entscheidung. Das ist auch gleich, aber wenn du einfach so eine große Rolle spielst in einer Fußballmannschaft, das hat irgendwie sowas ganz Bedeutsames. Du bist irgendwie Spiegelbild einer ganzen Nation, zumindest bei den großen Wettkämpfen, so. Und das hat sie einfach geschafft, das hat sie verkörpert. Sie hat meinen allergrößten Respekt einfach, weil sie für mich persönlich so eine ein ganz neues Level der Emanzipation irgendwie auch dort hingelegt hat und eine Selbstverständlichkeit im Frauenfußball für mich dargestellt hat, die auch noch mit einem gewissen Witz, mit einem gewissen Charme an die Sache rangegangen ist. Ich durfte sie ein paar Mal zu Interviews treffen. Das ist eine so unkomplizierte Frau auch jedes Mal gewesen. Und sich dann zum Beispiel eben auch, ich erinnere voll gerne daran, dass wir vor dieser EM, die wir jetzt gerade bei den Männern hatten, eine ganz, ganz lange Zeit Krise bei den Männern hatten. So. Und dann hattest du gefühlt im gleichen Jahr die EM in England und davor eben im Winter das schreckliche Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer. Und gefühlt hat ganz Deutschland sich gewünscht, kann Alex Popp vielleicht für uns starten. Und sie selbst hat sich dem angenommen und saß dann halb mit einem aufgeklebten oder aufgemalten Schnurrbart in der Pressekonferenz und war so, ja, ich weiß nicht, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob Alex oder Alexander Popp.
Genau.
Und war das ist einfach eine starke Sache. Es ist irgendwie so, du musst ja auch lernen, mit der Presselandschaft, mit der Medienlandschaft zu spielen und mit dem Druck auch gleichzeitig klarzukommen. Weil gerade wenn du so eine große Rolle spielst, ist das Gefälle ja auch riesig. So, und das hat sie irgendwie geschafft, eine Balance zu halten.
Und sich vor allen Dingen diese Coolness einfach auch zu behalten. Also das finde ich auch immer total toll, eben mit diesem ganzen Druck und eben auch Verletzungen, und dann natürlich auch Hochs und Tiefs, WM 2023, war so hart. Und trotzdem bewahrt sie sich irgendwie diese Coolness, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und wo ich auch riesen Respekt davor habe, absolut ihre Leistung, da müssen wir nicht drüber reden, aber dass sie auch wirklich ganz klar sagt, ey, dieses Feuer brennt jetzt langsam aus. Und das finde ich stark, das halt genau so zu sagen und zu benennen und da nicht irgendwie was vorzuspielen von wegen, ja, ich will keine Verletzung oder so, sondern wirklich zu sagen, ey, ich kann einfach auch nicht mehr. So, und gerade weil das ja immer so ihr Ding war, so sie hat einfach Feuer unterm Arsch und macht es und so, finde ich richtig stark. Und was mir auch sehr gefallen hat, wie sie eben über ihre Karriere gesprochen hat.
Auch heute noch surreal für mich zu sehen, wie viele Menschen man mit, um ehrlich zu sein, ein wenig Fußball mitreißen und begeistern oder gar motivieren kann, Widerstände im Leben zu überwinden, an sich zu glauben oder auch nie aufzugeben. Und dafür ein großes Danke an euch.
Guck mal bitte, wie unwichtig in Anführungsstrichen kann man denn seine Leidenschaft eigentlich darstellen? Also zu sagen, so, ich bin eigentlich nur Fußballerin und spiele eigentlich nur Fußball. So.
Aber es ist ja so, es ist doch völlig absurd irgendwie, dass... Das hat mir sie auch nochmal echt richtig, also ich meine, ja, was heißt näher gebracht, aber ja, dass sie das auch eben so sieht und selber so ein bisschen drüber lachen muss, weil das so absurd ist einfach, fand ich sehr, sehr, sehr nah irgendwie, sehr sympathisch und greifbar.
Aber ich muss auch nochmal kurz unterstreichen, was du gesagt hast, also ihre sportliche Leistung auf dem Feld darfst du auf keinen Fall irgendwie verschweigen. Es ist, was ich für Tore im Kopf habe, wenn ich über die Frau nachdenke, aber auch was für Einsätze einfach nur, also ein körperlicher Einsatz, Leidenschaft, die du da auf dem Feld gesehen hast, das ist gefühlt noch unvergleichbar irgendwie für mich persönlich. Dazu dürfen wir aber auch sagen, sportlich gesehen zumindest so ein kleines Happy End gab es ja mit der Bronzemedaille dann eben bei Olympia, mit der sie sich im Endeffekt auch verabschiedet. Und Abschied nochmal obendrein, das letzte Ihr letztes Länderspiel gibt es dann am 28. Oktober gegen Australien in Duisburg. Und auch das hat natürlich, passt irgendwie nicht besser.
Ja. Nee. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, da wo sie quasi losgelegt hat in Duisburg, da hört sie dann auch zumindest mit der Nationalmannschaftskarriere auf, denn im Verein bleibt sie natürlich noch dabei.
Und sonst so?
Ja, um noch mal ganz kurz den Spieltag der Bundesliga abzuschließen, wollen wir euch natürlich noch einen Überblick über die anderen Partien bieten. Wir hatten Leverkusen gegen Hoffenheim, das Spiel ging 2-1 aus. Bedeutet, Bayer bleibt ungeschlagen in dieser Saison. Hoffenheim, ja, macht irgendwie so ein bisschen Sorgen, kommt mit dem tiefen Rasen gefühlt auch bei sehr starkem Regen an dem Abend nicht so gut klar. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit besser wurde, denn Bayer agierte auf einmal relativ passiv. Und dann war plötzlich auch dieser 1-2-Anschlusstreffer übrigens da von Cherchi. Allerdings hatten sie immer noch oder konnten sich weiterhin auf ihre Schlussfrau verlassen. Bayers Keeperin Repol, die hat mit zwei richtig geilen Paraden den Ausgleich quasi auch noch vermieden. Leverkusen holte übrigens den erst zweiten Sieg überhaupt gegen die TSG, zumindest in der Liga. Also davor gab es einen Sieg in der Liga im Februar 2016, aber sie haben auch schon mal im DFB-Pokal gegen die Hoffenheimerinnen gewonnen. Also eigentlich auch krass, im 25. Aufeinandertreffen gab es jetzt mal den dritten Pflichtspielsieg, sagen wir es so.
Ja.
Wirklich krass. Also die Partie ging 2-1 aus für Bayer Leverkusen. Dann haben wir Köln gegen Freiburg. Die Partie ging 0-2 aus. Freiburg gewinnt durch die Tore von Shakira Martinez und Cora Zikai. Freiburg bleibt also in den letzten drei Spielen ungeschlagen, haben da immerhin 7 Punkte rausgeholt. Köln läuft ein bisschen so wie auf der letzten Rille. Haben nur einen Punkt nach 4 Spieltagen geholt, warten jetzt seit 5 Pflichtspielen auf einen Erfolg. Coach Daniel Weber, ja, war ganz schön angefressen, sagte sowas wie, ich bin super unzufrieden, mit welcher Körpersprache wir in das Spiel gegangen sind. Einfache Fehler, da waren wir viel zu fahrlässig. Und jetzt hat er auch noch Sorgen um seine Keeperin, Paula Hoppe. Die hat sich im Spiel auch noch verletzt. Wie schwer ist noch nicht klar, wird sich zeigen. Sie ist irgendwie auf die Hüfte gefallen. Und das Schlimme ist auch noch, dass sie ja schon die Vertretung ist für die eigentliche Nummer 1, Jasmin Pahl. Also ja, schlechter hätte es eigentlich nicht laufen können für die Kölnerin. Nee.
Baustelle ohne Ende bei Köln. Da interessant, was die mal wollten, irgendwie groß vorne angreifen und jetzt aber irgendwie Europa, wieder zurückstecken und jetzt wieder zurückstecken müssen. Ein Team steht noch hinter denen, ein Team hat noch gar keine Punkte. Das sind die Potsdamerinnen und die haben auch nach dem 4. Spieltag weiterhin keine Punkte, weil sie 0-3 gegen Leipzig verloren haben. Funny thing hier, das war das erste Pflichtspiel überhaupt von diesen beiden Teams gegeneinander. Turbine ist ganz gut gestartet, gut angelaufen. Leipzig hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und damit klarzukommen, aber die haben dann eigentlich den Großteil der Partie total dominiert. Auch da wieder Thema Tempo. Die sind einfach unfassbar schnell. Das ist total irre. Die Tore hat es da gegeben von Giovanna Hoffmann, von Fudalla und von Marleen Schimmer. Vanessa Fudalla natürlich, den Vornamen sage ich da auch noch mit dazu. Und Giovanna Hoffmann, die ist insgesamt bei dem Spiel so krass aufgefallen. Die macht da richtig Spaß auf der Außenbahn, hat auch ja sehr viel erarbeitet, sage ich mal, und sich dann eben belohnt mit ihrem Treffer. Werder ist auch richtig baden gegangen, sagen wir mal so. Die haben sich noch einen Tor mehr gefangen als die Potsdamerinnen gegen die Bayern. Was willst du auch machen, ne? Nach 50 Minuten stand es allerdings noch 1-0 für Bayern nur. Da hat Vigos dort hier gelb-rot gesehen. Ja, und danach ging es dann aber irgendwie ab. Also 3 Tore hat es dann noch gegeben von Bayern. Das erste war da durch Schüller und dann die nächsten 3 eben Stanway, Harder und Damjanovic. Es ist wirklich ein bisschen dolle 4, dieses 4-0, finde ich. Werder hat sich nämlich eine lange Zeit ziemlich anständig angestellt, auch Chancen gehabt. Aber dann bei 0-2 machst du halt nochmal auf und dann knallt's richtig. So hat Werder seinen sehr, sehr tollen Saisonstart so ein bisschen wahrscheinlich wieder an die Realität angepasst, sagen wir es mal so. An die Realität angepasst, da finde ich jetzt gerade keine Überleitung. Jena gegen Essen. Wir hatten das eine Topspiel schon an der Spitze und jetzt noch ein Knallerspiel im Tabellenkeller, denn Essen hat sich bisher ja auch noch nicht so richtig gut angestellt. Hat jetzt den ersten Saisonsieg eingefahren gegen Carl Zeiss Jena. Aber 2-0 klingt irgendwie deutlich. So deutlich fand ich, war es gar nicht. Jena hat es den Essenerinnen wirklich richtig, richtig schwer gemacht. Vor allen Dingen durch Geisser und Bonsu, die da wirklich eine richtig starke Partie auch abgeliefert haben. Die hatten auch ihre Chancen, aber die SGS geht in Führung durch Plattner und macht dann eben das 2:0 durch einen Strafstoß, einen verwandelten Strafstoß von Kowalski. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, Miri, der hätte nicht sein müssen. Und dann war es doch mal nicht. Ne, das war gerade eine Phase, wo Jena auch fast den Ausgleich hätte machen können. Und dann eben dieses 2:0. Wer weiß, wie das anders ausgegangen wäre. Schauen wir mal auf die Tabelle. Nun steht Essen tatsächlich vor Werder. 7 und 8 sind die beiden da. Aber fangen wir mal unten an. Potsdam auf dem letzten Platz eben 0 Punkte. Köln davor mit 1 Punkt. Ebenfalls 1 Punkt hat Jena. Und dann sind wir schon bei den Teams, die ein paar mehr Punkte haben. Hoffenheim mit 3 auf Platz 9. Werder und Essen eben mit jeweils 4 Punkten auf Platz 8 und 7. Freiburg mit 7 Punkten. Punktgleich mit Wolfsburg. Auf Platz 6 und 5, finde ich auch krass. Und dann die Top 4, Leipzig mit 9 Punkten, Leverkusen mit 10 Punkten, punktgleich mit der Eintracht aus Frankfurt auf Platz 2. Und die Bayern natürlich 12 Punkte aus 4 Spielen. Liga Primus.
Haben nichts anbrennen lassen, ne? Wir starten in unsere News der Woche und schauen da als erstes in die zweite Liga, denn richtig geile Sache. Neuer Zuschauerrekord wurde aufgestellt bei den Damen im Unterhaus beim Spiel zwischen Union und dem FC Bayern München 2. Vergangenen Sonntag sind so viele Fans ins Stadion gekommen wie noch nie im Fußball-Unterhaus. 6.181 ZuschauerInnen waren im Stadion an der Alten Försterei. Nebenbei gewinnen die Eisernen übrigens noch mit 3:0, übernehmen nach 5 Spieltagen die Tabellenspitze. Und man kann es eigentlich immer nur bestätigen, dieser Umzug in die Alte Försterei war die genau richtige Entscheidung. Ich meine, ja, da sind 22.000 Plätze Platz, so klar, die Kapazität ist groß. Aber jeder, der mal in diesem Stadion war, weiß, dass die Stimmung einfach auch richtig, richtig gut ist. Und da sind dann einfach schon rund 6.100 ZuschauerInnen richtig viel wert. Sehr geile Sache, also Chapeau an der Stelle.
Absolut. Und lass die mal aufsteigen in die erste Liga und dann kommt Wolfsburg oder Bayern vorbei, dann scheppert das da richtig. Oder Werder, weil Werder hat auch sehr, sehr viele Fans in Berlin tatsächlich. So. Aber wir auf die... Wobei ich ja mittlerweile aus Leipzig komme. Anyway, okay. Bundesliga-Stichwort, Bundesligen, erste und zweite. Ja, da gibt's Überlegungen, Gespräche, ob sich die Bundesliga-Vereine vom DFB trennen. Aktuell ist es ja noch so, dass die Ligen unter dem DFB laufen, aber die Vereine haben jetzt Geld zusammengenommen und Porters beauftragt, das ist ein Unternehmen, das auch schon die Women's Super League in England neu aufgebaut hat, die sich ja auch abgespaltet haben. Da hatte ich auch mal in einer Folge drüber geredet. WPLL heißt das ganze Ding, glaube ich. Jedenfalls wollen die eben quasi die Liga abspalten vom DFB, so wie die DFL bei den Männern. Bevor ich mich jetzt hier verlabere, check da auf jeden Fall Becker und Pfeiffer den Fußball-Podcast aus. Die beleuchten das richtig gut und auch, packen wir natürlich mit in die Shownotes, in der Sportschau ein Artikel von der wunderbaren Annika Becker, die das eben vergleicht. Wie ist das in der Women's Super League in England gelaufen und wie könnte das eben in Deutschland auch aussehen? Ich fand das auch ganz interessant, am Rande des Spiels eben Frankfurt gegen Wolfsburg hat da Katharina Kiel, die technische Direktorin der SGE, im ZDF ein bisschen was dazu geredet. Sie hat gesagt, naja, das ist erstmal alles noch in den Anfängen und so, aber wir sind eben in Gesprächen und es gäbe ein Gemeinschaftsgefühl unter den Clubs. Sie hält es für sehr, sehr sinnvoll, die Liga da eben abzuspalten vom DFB, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber sagt eben auch, bevor da irgendwas passieren kann, müssen wir erstmal die richtigen Fragen stellen. Also es ist noch sehr viel offen, aber es ist eine sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall.
Viel Theorie, aber genau, müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Mehr oder weniger um Theorie handelt es sich auch bei der nächsten Nachricht, denn der DFB bewirbt sich für die Europameisterschaft 2029. Der Deutsche Fußballbund hat sich also um die Ausrichtung der Endrunde jetzt offiziell beworben. Präsident Bernd Neuendorf sagte, die Bewerbung ist ein Leuchtturmprojekt für uns und wird einen zusätzlichen Schub für diese Bereiche geben. Ist auf jeden Fall auch eine Reaktion. Die Bewerbung der WM 2027 ist ja gescheitert. Die findet bekanntermaßen in Brasilien statt. Und jetzt nimmt der DFB eben neuen Anlauf, was Großturniere angeht. Sie fühlen sich auch extrem gefestigt und gestärkt durch diese Euro, die wir jetzt in diesem Sommer der Männer hier in Deutschland erlebt haben. Man muss dazu sagen, es wäre das dritte große Ereignis, die dritte EM, die Deutschland ausrichtet. Wir hatten schon zwei, 89 und 2001, jeweils eine Europameisterschaft der Frauen in Deutschland. Aber wie immer bei solchen Bewerbungen gibt es auch Konkurrenten, in dem Fall recht große, denn Schweden und Dänemark haben offiziell Interesse an der gemeinsamen Ausrichtung erklärt. Die beiden Verbände, die verkünden, Zitat, die größte und bestbesuchte Frauen-EM aller Zeiten organisieren zu wollen. Also das ist halt immer so ein bisschen die Sache. Wenn zwei Länder miteinander Sache machen, haben sie ja automatisch mehr Möglichkeiten. Aber gut, meine rechnerischen Qualitäten kommen da dann auch schon an ihre Grenzen. Aber wichtig einmal zu sagen. Und übrigens, Portugal hat auch noch ein bisschen Interesse bekundet. Mal sehen, was
Portugal ist doch viel zu heiß.
Ja, also für Nina hat sich das Ganze schon erklärt. Leute, hört, also denkt doch mal kurz nach. Ja. Portugal ist viel zu heiß. Gut. ob wir diese EM dann eben hier in Deutschland haben werden oder wo auch immer, wird sich erst im Dezember nächsten Jahres entscheiden. Also es gibt vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk 2025. Da wird dann das UEFA-Exekutivkomitee bekannt geben, wer Ausrichter ist. Und abschließend noch, strackt euch doch einfach schon mal einen Kalender ein. EM 29 im Juni und Juli, 16 Teams, 31 Spieltage. Könnte was werden.
Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich fände es auch richtig geil.
Ich habe auch Zeit, glaube ich.
Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht schon was irgendwie im Kalender stehen hatte.
Das ist immer der 41. Juni. Ist immer so eine Sache.
Großartig. Ja, aber Termine ist ein gutes Stichwort, denn es gibt auch einen Termin beim Stichwort Nachhol-Wiederholungsspiel Freiburg gegen Leverkusen. Kurze Erinnerung, da hatte es kurz vor Schluss einen Elfmeter gegeben, der wiederholt worden ist, aber eigentlich nicht hätte wiederholt werden dürfen. Und deswegen hieß es dann, yo, das Spiel wird wiederholt werden. Leverkusen hat dann, Widerspruch eingelegt, Einspruch eingelegt. Das Spiel soll doch gewertet werden und eben nicht wiederholt werden. Verhandlungen darüber gibt's dann jetzt am 15. Oktober. Also da werden wir dann auch neue News für euch haben.
Und abschließend noch, wir haben sie euch nämlich vor zwei Wochen auch schon angeteased. Sie lief jetzt die ganze Zeit, die U20-WM der Mädels. Nordkorea ist Weltmeister. Im Finale der kolumbianischen Hauptstadt Bogota besiegten sie Japan, verdient mit 1-0. Es ist ihr dritter Titel und somit zogen die Nordkoreanerinnen mit den Rekordhaltern Deutschland und den USA gleich. Die DFB-Juniorinnen, die waren ja bereits im Viertelfinale an den USA sehr dramatisch gescheitert. Wir wollen darüber nicht nochmal reden. Elfmeterschießen. Aber okay, so viel dazu.
Genau, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, dann checkt unsere erste Folge aus, da haben wir darüber geredet.
Yes.
Dann haben wir noch so ein paar Nice-to-have-News auf jeden Fall am Start. Die Women's Super League, die verschiebt eine Partie wegen des zu vollen Terminkalenders. Das finde ich eine sehr interessante Begründung. Die Partie Chelsea gegen Manchester United ist das nämlich, die da verschoben wird. Ja, ich finde es echt ein Maßstab, dass das gemacht wird. Die sollen sich vernünftig vorbereiten können und auch regenerieren können. Und da heißt es eben, yo, Players Welfare First. Also das Wohlbefinden der Spielerinnen steht an erster Stelle. Und das finde ich sehr, sehr krass. Vor allen Dingen, wenn man halt auch mal rüberschaut bei den Männern, war das Rodri, der irgendwie zuletzt gesagt hat, yo, wir stehen kurz vor einem Streik wegen zu vollen Terminkalendern. Und das ist ja auch bei den Frauen immer wieder Thema gewesen, die ja noch mal anfälliger auch für Kreuzbandrisse zum Beispiel sind. Also sehr interessant, ob wir das vielleicht öfter bekommen. Und auch, wenn wir direkt mal in England sind, noch eine coole Sache. Crystal Palace, die machen ihre Teamfotos jetzt immer mit beiden A-Kadern zusammen. Also die Männer und die Frauen. Finde ich eine richtig tolle Sache.
Ja, richtig großes Panoramabild. Muss man halt ein bisschen dann zur Seite scrollen. Ja. Aber es sieht wirklich gut aus. Die EngländerInnen machen zurzeit irgendwie einiges richtig.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Der fünfte Spieltag, der da beginnt mit der Partie Wolfsburg gegen RB Leipzig. Und ich bin ganz ehrlich, so wie Wolfsburg sich angestellt hat gegen Frankfurt, könnte das eine kleine Überraschung geben. Beziehungsweise ist es dann noch eine Überraschung, wenn Leipzig eben auch schon so weit oben steht, aktuell über Wolfsburg ja in der Tabelle. Das kann ein spaßiges Spiel werden, wenn Leipzig da mit dem Tempo ankommt. Spaßiges Spiel könnte auch Freiburg gegen Potsdam werden. Potsdam wird da versuchen, die ersten Punkte einzufahren. Freiburg wird zeigen müssen, ob sie sich jetzt tatsächlich gefangen haben oder ob dieser Sieg gegen Köln eben eher daran gelegen hat, dass die Kölnerinnen so schlecht drauf waren. Und Köln kriegt's richtig dicke am Samstag frühen Abend gegen die Bayern. Ich glaube, das ist eine ziemlich deutliche Angelegenheit.
Ja, we will see. Machen wir noch kurz weiter. Am Sonntag stehen sich Essen und Frankfurt gegenüber, die Essener Ladies. Die hatten jetzt ihren ersten Saisonsieg. Mal sehen, inwiefern sie motiviert sind. Andererseits hast du da natürlich die Eintracht, die ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vielleicht noch in die Partie mitbringt nach diesem deutlichen Sieg gegen die Wölfinnen. Sie wollen die Tabellenspitze auch weiter unter Druck setzen. Das ist ihnen bis jetzt ja sehr gut gelungen. Dann haben wir am Sonntag auch noch die Partie der Tabellennachbarn. Der 9. empfängt den 8. Hoffenheim gegen Werder Bremen. Beide mussten ja bittere Pleiten verdauen. Werder gegen die Bayern, TSG gegen Leverkusen. Frage da, wer erholt sich schneller, wer kann da schneller abschütteln? Und am Montag haben wir dann die Partie zwischen bei Leverkusen und Carl Zeiss Jena. Jena will endlich diesen ersten Saisonsieg, müssen wieder an einem Montagabend ran und bekommen es eben obendrein mit den Leverkusenerinnen zu tun, die ja, wie wir es in der Tabelle sehen, mit den 10 Punkten aus 4 Spielen auch richtig gut gestartet sind. Also einfach wird's nicht.
Definitiv nicht. Aber ich bin wirklich von Leverkusen. Das führt jetzt hier zu weit. Sehr begeistert. Ihr Lieben, wir sind damit am Ende angekommen. Es war eine ganze Menge. Wir sind ganz gut durchgekommen, aber finde ich, Miri, ne?
Ja, also müsst ihr uns sagen. Ihr gebt uns ja gerne Feedback, wie wir jetzt herausgefunden haben. Ich hoffe, diesmal läuft es auch so positiv ab.
Ja, ist wirklich sehr, sehr süß. Also tausend Dank an alle, die uns da schreiben bei Instagram @frauen.fußball.podcast. Da könnt ihr uns schreiben oder bei Spotify unten drunter. Bei Spotify hat Anna geschrieben, das fand ich richtig, richtig süß. Ich war schon vorher ein großer Fan von Die 45 und finde es einfach mega, dass sie ab jetzt gemeinsam diesen Podcast so regelmäßig weiterführt. Vielen Dank dafür. Ich finde sowas absolut nicht selbstverständlich, weil wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit hinter den Podcast-Folgen steckt, mit Schneiden, vorher recherchieren und so weiter. Das ist so sweet. Irgendwie, dass das so anerkannt wird und eben auch, dass ihr euch so mit uns freut, dass wir das eben jetzt in dieser Form weitermachen. Und wir haben eine tolle Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Eddie hat zum Beispiel auch noch geschrieben, nochmal Glückwunsch zum Relaunch. Der Podcast ist jetzt noch professioneller geworden. Das schreibe ich zu großen Teilen dir zu, Miri. Tausend Dank. Ja. Heftiges Cover, tolles Sounddesign. Top. Macht weiter so. Machen wir, oder, Miri?
Machen wir auf jeden Fall so weiter, aber Madame, vergiss bitte nicht, was du im Hintergrund alles wuppst, ja? Also ich mache meinen Teil dazu, ich versuche es, aber mehr als labern ist da auch nicht drin.
Ja, das würde ich jetzt so nicht
machen
nicht
wir ein andermal untereinander
machen
aus.
Dann mal unter uns aus.
Aber, komm du mir mal nach Berlin.
Ja, bin ich bald. Müssen wir mal gucken, dass wir da wieder zusammen zum Spiel gehen. Das kriegen wir.
Okay.
Gut, dann sage ich tausend Dank fürs Hören und wir hören uns auch weiter. Nächste Woche geht's los.
Ich will's doch hoffen. Hab eine tolle Restwoche.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.